und dachten, es sei ein Gespenst. Sie riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Und sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her zu mir. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaft der Sohn Gottes. Jesus treibt seine Jünger, sagt ihnen, was sie tun sollen, und dann zieht er sich zurück. Und in der Folge sind sie in den Stürmen und Jesus ist aber erstmal gar nicht da. Super. Gibt es hier Leute, die im vollzeitlichen Dienst sind oder die in der Gemeinde Aufgaben übernommen haben und das Gefühl haben, Jesus schickt mich dahin. Also das, was ich tue, das mache ich nicht einfach, weil ich Bock habe, so auf der Bühne zu stehen und mal ein tolles Lied zu singen oder weil es toll ist, wenn mir so viele Leute zuhören als Prediger, sondern ich hatte den Eindruck, Gott hat mich berufen. Und dann on the long run, auf den langen Weg, hat man plötzlich das Gefühl, boah, jetzt stehe ich hier ganz alleine. Ich habe ja gesagt, ja, so, ich wollte gerne mal bei der Kinderarbeit reinschmecken, jetzt mache ich sie seit 35 Jahren. Vielleicht kennt ihr das, dass man den Ruf von Jesus hört, dass man sich gesendet fühlt, dass man sich geschickt fühlt und dann irgendwann entsteht dieser Moment, wo du denkst, sag mal, was mache ich eigentlich alles für Jesus, aber nicht mehr mit Jesus. Kennt ihr das? Und wie gesagt, das geht vielen Hauptamtlichen so. Ich habe viele Pastoren, Kollegen, die ihren Dienst quittieren, weil sie sagen, es geht nicht mehr. Ich bin aufgerieben. Aber das ist bei weitem nicht nur so in hauptamtlichen Diensten. Es ist auch in vielen anderen Situationen. Und es ist auch in unserer Gesellschaft so, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie denkt, was ist da los? Was stürmt da? Was macht da alles aus? Da komme ich gleich noch zu. Das Spannende ist, dass Jesus ja wirklich nicht da ist. Der Philosoph Lessing hat mal gesagt, der garstige Graben von 2000 Jahren. Wie gerne würden wir mit Jesus wie Petrus und wie Maria gehen, ihn sehen, Hand in Hand sein. Wir müssen jetzt The Chosen gucken, damit wir ungefähr wissen, wie es ausgesehen hat. Wir sind ja nicht dran, der ist ein garstiger Graben von 2000 Jahren. Und dieser gleiche Jesus hat aber gesagt, seid froh, dass ich gehe, weil stattdessen kommt der Tröster, der euch begleiten wird, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Kraft Gottes, eine Person Gottes, die so wenig greifbar ist, von der man so wenig sagen kann. Wer aber mal erlebt hat, dass Gott in meinem Herzen anfängt, mit mir zu sprechen, lebendig zu sein, der weiß, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich das Christliche alles mache, weil man das macht und ich für Jesus irgendwie was Tolles machen will, oder ob es in mir lebt und pulsiert und für mich da ist, ob da was Lebendiges ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und Jesus sagt, was ich möchte, sind Menschen, die mir lebendig nachfolgen, die erfüllt sind von diesem Geist, von diesem Trost, von diesem, und das ist kein billiger Trost, das ist nichts Oberflächliches, sondern das ist ein Wissen darum, noch in der schwierigsten Zeit bist du da. Und übrigens, Jesus macht ja nicht nichts, sondern er betet. Johannes 17 lesen wir, dass er sagt, ich bete für euch und für alle die, die durch euch zum Glauben kommen werden. Jesus betet regelmäßig für uns. Also diese Situationen, wo wir uns alleine fühlen, die gibt es, die sind da und viele kennen die. Und gleichzeitig wissen wir von der Bibel her, wir sind faktisch nicht alleine. Jesus betet für uns. Und er will uns diese Trostkraft geben, die in unseren Herzen lebendig wird, damit wir nicht sozusagen mit jemand irgendwie unterwegs sind, sondern damit in uns etwas zu sprudeln beginnt. Diese Situation, die Jünger gesendet, geschickt und plötzlich sind sie alleine. Und während sie dort alleine sind auf dem Boot, fängt es an zu stürmen. Wer mal in Israel war, ich selber war 15 Mal dort, verschiedene Reisen, auch mit Reisegruppen angeboten. Und wer am See Genezareth war, der kennt das, dass es da so Fallwinde geben kann. Ich weiß noch, wir waren einmal am Ufer, so haben uns ganz viele Sachen angeguckt und plötzlich aus dem Nichts, wirklich innerhalb von 2 Minuten, kam ein Sturm und die Boote, die Ausflugsboote, die haben so geschaukelt, dass man dachte, wenn die jetzt auf dem See wären, die würden kentern. Also es ging so schnell. Ich komme selber von der Küste, ich bin an der Nordsee aufgewachsen, aber da bahnen sich die Winde an. Ja, die kommen langsam und es steigt und die sind wahnsinnig, aber die kommen langsam. Und auf dem See Genezareth fallen die quasi über die Küste und plötzlich fängt es an. Und genauso geht es denen hier. Ja, diese stürmischen Zeiten, die da erleben, dieser Sturm, den sie erleben, der war nicht vorhersehbar, der war nicht absehbar. Meine Frau arbeitet bei der Sächsischen Krebsgesellschaft und hat jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit der jungen Mutti, 28 Jahre alt, 7 Jahre ihre Tochter, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ahnst du nicht. Das überfällt dich. Das schüttelt dein Leben durch. Und da ist auch nichts einfach oder billig. Und ja, dann da sind plötzlich so viele Fragen, da bricht alles auf. Gott, wo bist du denn? Und was ist denn los? Und was soll denn sein? Und was soll denn werden? Und wenn die da mitten auf dem See sind und jetzt Panik kriegen, dann ist es nicht einfach so, weil die irgendwie seekrank waren oder so, sondern das kann in diesen Booten zu dieser Zeit in einem richtigen Sturm existenziell gewesen sein. Und wie existenziell war es erst später dann, als Jesus nicht mehr da war nach der Auferstehung, als sie in den Kerkern waren, als sie gefoltert wurden, als Christen hingerichtet wurden. Ja, es war wie eine Vorbereitung auf das, was ihnen vorherrschte. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, Leute, wenn ihr glaubt, es wird nicht einfach nur einfach sein, da wird ein wahnsinniger Gegenwind kommen. In den Seligpreisungen sagt Jesus, die Friedensstifter, die Gerechtigkeit tun, aber er sagt auch, selig sind die, um meinen Namens willen leiden werden. Er sagt es ihnen, Leute, das wird nicht bequem. Christsein ist keine Wellnessreise. Der Tröster tröstet uns, der Herr tut uns gut, der begleitet uns, der betet für uns. Aber es gibt Phasen und Situationen, da denkst du, es wäre leichter, wenn ich nicht Christ wäre. Ich hätte kein schlechtes Gewissen in der Firma, wenn die anderen betrügen oder wenn der Betriebsausflug ins Bordell geht oder weiß ich was. Es gibt Situationen, wo du dich bekennen musst und deswegen Nachteile in Kauf nehmen musst. Das gibt es. Und darauf sind Leute vorbereitet. Jesus hat uns versucht, uns darauf vorzubereiten. Die Jünger sind gesendet. Jesus zieht sich zurück und plötzlich sind sie in stürmischen Zeiten. Lasst mich das mal noch ein bisschen weiterziehen. Ich muss jetzt nicht die Nachrichten wiederholen. Stichworte Ukraine, Israel, Gaza und so muss ich nicht wiederholen, kennt ihr alles. Aber wenn wir mal global den Blick nehmen. Wir haben Projekte im Jemen. Südsudan komme ich gleich noch. Im Jemen. Und dort im Jemen sind die Houthi-Rebellen so stark, dass sie zum Beispiel Israel mit Raketen beschießen können. Das Geld kommt aus dem Iran. Sie beschießen das und unterdrücken ihre eigene Bevölkerung. Und um die Houthi-Rebellen irgendwie in irgendeiner Weise im Griff zu halten, gibt es internationale Sanktionen gegen den Jemen. Zum Beispiel sind ganz viele Banken gesperrt. Jetzt haben wir mal Projekte in ländlichen Gebieten, wo eine Frau ein Huhn bekommt und mit diesem Huhn Eier legt und das Ganze vergrößert und die ganze Familie versorgt über dieses Projekt. Nun muss man diese Hühner aber kaufen und bezahlen. Das geht aber nicht, weil alle Banken gesperrt sind. Faktisch führt diese Sanktion also nicht dazu, dass die Houthi weniger Geld kriegen, die kriegen es immer noch aus dem Iran, sondern dass die Frau dort ihre Familie nicht mehr ernähren kann. Und jetzt passiert das Verrückte, dann kommen die Houthi-Rebellen und sagen, wir bieten dir einen Job, mach bei uns mit. Wenn ich also die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit kürze und wenn ich die Konten einfriere, dann mache ich die, denen ich schaden will, mal so richtig stark. Warum sind Putins Zustimmungswerte seit dem Ukraine-Krieg denn gestiegen? Die sind ja nicht gesunken. Das ist nur ein Beispiel, was stürmische Zeiten mit Menschen an der Basis machen kann. Und wenn diese Basis verhungert und nicht weiß, wie die Existenz ist, dann fallen sie auf die Verräter, auf diejenigen rein, die sie beeinflussen Dann fallen sie auf Propaganda rein oder sie machen es einfach nur, weil es gar keine Alternative gibt. Wie viele Frauen irgendwo in Afrika müssen sich prostituieren, einfach um die Familie zu ernähren, weil es sonst nichts, nichts gibt. Oder ein Blick in den Südsudan. Ich war dort im Februar. Im Südsudan, es hat 12 Millionen Einwohner, ist das zweitärmste Land der Welt, leben aber 1 Million Flüchtlinge aus dem Sudan. 1 Million Flüchtlinge aus dem Sudan. Und in diesen Flüchtlingscamps ist Typhus und Polio ausgebrochen. Kinderlähmung. Die Weltgesundheitsbehörde hat Mittel zur Verfügung gestellt, um die Kinder zu impfen. Meine Schwester hatte Kinderlähmung, hatte ein ganz verdrehtes Bein, ist ihr Leben lang als Kind immer gehänselt worden und so. Also ich weiß, was das bedeutet. Ich selber habe hier einfach eine kleine runde Narbe. Ja, von diesem Schuss, den man damals kriegte. Heute wird das alles ein bisschen einfacher gemacht, aber damals war das noch so eine Pistole, die da drauf gesetzt wurde. Und hatte nie damit zu tun. Aber die Kinder da im Sudan, bei denen bricht Kinderlähmung aus und Typhus. Und das Geld ist einfach von jetzt auf gleich weggenommen worden, gekürzt worden. Es gibt es nicht mehr. Die Impfung kann nicht stattfinden. Kinder sterben, weil reiche Länder entschieden haben, wir geben dieses Geld nicht mehr. Wenn wir von stürmischen Zeiten reden, dann fällt uns in Deutschland viel ein. Wir denken gerade wie in der Politik, ja, die eine Regierung geht weg, die andere verstreitet sich schon wieder und so weiter. Wir denken an so vieles um uns. Wenn wir aber mal den globalen Blick nehmen, dann merkt man, für viele, viele Menschen auf der Welt ist es noch existenzieller. Und das Verrückte ist, in 15, 20 Jahren werden die überlebenden Kinder aus diesem Flüchtlingslager und die restlichen Menschen aus dem Jemen und viele andere, die werden sich auf den Weg machen nach Europa. Das heißt, wir tun uns ja nicht mal selber einen Gefallen, wenn wir so handeln. Und ich will da jetzt nicht zu politisch werden, aber ich möchte den Blick weiten über den eigenen Horizont. Die stürmischen Zeiten, die können einen selber persönlich so erwischen. Denn diese Frau mit 27 und Bauchspeicher bei diesen Krebs, ja, das haut dich aus dem Rennen. Aber das ist nicht das Einzige, was auf der Welt los ist, sondern wir leben in Zeiten, wo auch global so vieles so schwierig ist. Und gerade in solchen Situationen, wenn es stürmt, wenn alles wild ist, sind wir anfällig. Und die Jünger sehen jetzt plötzlich, da kommt ihnen jemand übers Wasser entgegen. Da kommt ein Hilfsangebot, da kommt jemand, der verspricht, da kommt irgendetwas. Was ist jetzt los? Wir sind hier alleine, es ist Sturm, wir wissen nicht, ob das Schiff sinkt. Und jetzt kommt jemand übers Wasser und sie denken, es ist ein Gespenst. Und sie erschrecken. Und auch das ist ein Merkmal unserer Zeit. Uns kommen unfassbar viele Gespenster entgegen. Unfassbar viele Nachrichten, ich sage es, ich werde nicht müde es zu sagen, in meiner Zeit als politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz, ich habe jeden Tag WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Nachrichten und Insta-Nachrichten und YouTube-Kommentare und E-Mails gibt es ja auch noch und gelegentlich schrieb auch jemand einen Brief gekriegt, in denen gewarnt wurde, in denen Angst gemacht wurde und der Herr wird dies strafen und der Herr wird das tun und wir leben in der Endzeit und wenn du jetzt nicht Buße tust. Aber immer mit so einem Duktus der Angst. Der Angst. Ja, und plötzlich sieht man, hier passiert was und die wollen uns Böses und überall sieht man Gespenster und sie vermittelt eine wahnsinnige Angst. Ich habe einen Freund beerdigt, der während der Corona-Zeit sich sein Leben genommen hat. Der hat ein Reisebüro, wir haben gemeinsam die Reisen nach Israel organisiert. Und der hatte so Angst, dass er sich sein Leben genommen hat. Ich habe ihn dann beerdigt und seine Frau zeigte mir seinen WhatsApp-Verlauf. Und er hat so viele Nachrichten gekriegt, wo du denkst, das kannst du fast nicht schaffen zu überleben. Aus einer bestimmten politischen Richtung in dem Fall, aber es war so schlimm. Den hat es das Leben gekostet. So viele Gespenster. Und dann aber meldet sich dieses Gespenst zu Wort, dieses vermeintliche Gespenst, und sagt, hab keine Angst. Und jetzt wird deutlich, was ist ein Gespenst und was ist die Stimme Gottes? Ein Gespenst, das, was mir irgendwie, wo irgendwas herkommt, macht mir Angst. Die Stimme Gottes sagt, hab keine Angst. Wenn wir in unserer Zeit ein Kriterium der Geisterunterscheidung brauchen, dann ist es das Wort: hab keine Angst. Es gibt ein heiliges Erschrecken vor Gott. Es gibt ein Erschrecken, wo ich mir meiner Sünde bewusst werde und sage: Herr, vergib mir, ich bin ein Sünder. Und auch der Schächer am Kreuz hat verstanden, jetzt ist meine letzte Chance und ich kehre um. Es gibt ein heiliges Erschrecken, das führt aber dann zu einer Erneuerung und nicht in eine Sackgasse der Angst und des Kleinmachens, sondern das führt in eine neue Freiheit. Und Jesus kommt und sagt zu den Jüngern: habt keine Angst. Als der Engel die Geburt Jesu ankündigt: fürchtet euch nicht. Als Jesus geht, sagt er: ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin für euch da. Und ich sende euch diesen Tröster: habt keine Angst. Da, wo Leute im Namen Gottes auftreten, als vermeintliche Endzeitpropheten oder wo Leute in eine, ich sage es jetzt als nur ein Beispiel von vielen, in eine Klimahysterie oder sonst was verfallen und alles ist angstgesteuert, da ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes sagt uns: hab keine Angst und hab auch in deiner Lebenskrise keine Angst, sondern lass dich in meine Arme fallen, so fertig du auch bist, aber lass dich, hab doch keine Angst vor mir. Ich weiß, du verstehst das alles nicht, aber ich warte auf dich. Hab keine Angst. Für meine Begriffe das prophetische Scheidewort unserer Zeit, wo Gott draufsteht, sollte niemals Angst drin sein. Jesus kommt übers Wasser. Die Jünger denken, es ist ein Gespenst. Die Zeiten stürmen. Petrus hört das: hab keine Angst, und sagt dann als erstes: wenn du es bist, Herr. Der ist noch nicht mal so ganz sicher, wenn du es bist. Weil du es bist, renne ich dir entgegen, sondern: Herr, wenn du es jetzt wirklich bist, ich beginne zu ahnen, dass du da bist. Gerade eben dachte ich noch, du wärst ein Gespenst, aber ich beginne zu ahnen, diese Botschaft: hab keine Angst, die kommt mir doch vertraut vor. Also wenn du es bist, und ich mag das so sehr, dieses Ansprechen Jesu: wenn du es bist. Herr, wie viele Gebete haben damit angefangen, dass jemand gesagt hat: Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte, zeig dich in meinem Leben. Wenn du es bist, dann lass mich das irgendwie spüren, lass mich das merken, lass mich das wahrnehmen, wenn du es bist. Wie viele Glaubensreisen haben mit diesem Gebet angefangen? Oder dieser Offizier, der zu Jesus kommt und sagt: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist so lustig, wenn man in einem Satz das Wort Glaube und Unglaube nehmen kann und sagt: ich will ja, aber eigentlich kann ich noch nicht, aber ich kann ja, hilf du mir. Komm her, hilf du mir. Wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen, dann ruf mich. Und dann ruft Jesus ihn und sagt: komm. Und was für ein Mut von Petrus, aus dem Boot zu steigen, wo alles schwankt über die Wellen. Also ich meine, ich würde ja so schon nicht übers Wasser gehen. Ich habe zwar große Füße, aber die tragen nicht. Und dann lässt er sich ein auf diese Wellen und geht und traut sich Schritte zu. Und wie oft in der Geschichte der Christenheit haben sich Leute getraut, sind mutig gewesen. Ich habe bei der Gemeindefreizeit eine Geschichte erzählt von einem Christen, Otto Okoti, der Landrat geworden ist, der sich getraut hat, in einer ganz abgelegenen Region eine Radiostation zu gründen, das Evangelium zu verkünden und den Menschen zu dienen. Es gibt so viele Sachen. Ja, ich habe gerade von den Krisen im Jemen erzählt, aber ich habe Kollegen im Jemen, die waren im Gefängnis für Jesus und die sind trotzdem begeistert mit ihm unterwegs. Die haben sich getraut, die sind mutig, die sind trotz allen Umständen mutig. Im Untergrund, wo keiner sie mitbekommt. Und in anderen Ländern können sie es öffentlich machen. Und so auch Petrus. Ja, also traut sich, läuft seinem Herrn entgegen, sagt: ich traue mich das, ich wage das. Weil ich weiß, dass du mich rufst, deswegen traue ich mich. Ich nehme eine neue Berufung an. Ich lasse mich auf ein Risiko ein. Ich wage das. Ich bin eigentlich enttäuscht von dir, aber ich lasse mich trotzdem noch mal auf dich ein. Ich wage das. Wenn du es bist, dann wage ich es. Ja. Und dann sinkt er. Hat Angst, schafft Vertrauen, hört auf seinen Herrn, geht und singt. Super. Klasse. Ich habe allerdings noch keinen Christen getroffen, der ehrlich ist, wenn er ganz ehrlich ist, der diese Erfahrung nicht kennt. Ich habe dir doch vertraut, Herr, und trotzdem hat es nicht geklappt. Ich habe noch keinen getroffen. Ich habe schon viele getroffen, die so tun, als ob. Aber ich habe noch keinen getroffen, der diese Erfahrung nicht kennt. Dass die Umstände so katastrophal sind, dass man richtig fragt, wie soll es eigentlich sein? Persönlich, beruflich. Ja, hier bei uns in der Gemeinde sind viele Unternehmer und ihr kennt das, ihr wisst das. Da kannst du noch so viel wagen, wenn du nicht investierst, bist du pleite, wenn du investierst, bist du demnächst pleite. Was wagst du denn dazwischen? Auswandern ist schwierig. Und dann wagst es und erzählst die Geschichte beim Kongress christlicher Führungskräfte, wie alles super war und wie der Herr dich gesegnet hat. Oder du sitzt zu Hause mit einer Pleite und fragst dich, was ist das für ein Scheiß? Das gibt's doch. Das kennen wir doch. Es gibt christliche Ehen, die sind geschieden. Mann, ich habe doch so gehofft, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Und dann gescheitert. Ich muss das nicht alles erzählen. Ihr kennt das. Und jeder von uns kennt das. Mutig, sich getraut und dann sind die Umstände so heftig, dass wir sinken und dass die Angst wieder da ist. Und dann macht Petrus eine Erfahrung, und das ist das Verrückte, er wird gehalten. Die erste Erfahrung, Gespenster machen mir Angst, ich vertraue auf das Wort Gottes, ich lasse mich ein, ich gehe Schritte. Die zweite Erfahrung, ich sinke, und jetzt wird das, was er gerade eben noch, was noch gerade eben noch im Kopf war, wird jetzt existenzielle Erfahrung. Christus hält mich trotzdem. Christus hält mich trotzdem. Und das ist jetzt nicht mehr Theorie, das ist nicht irgendwo nachgequatscht, weil Christen das so sagen, sondern jetzt plötzlich ist die Erfahrung, ich werde gehalten, obwohl ich dachte, ich sinke. Obwohl ich doch mutig vorwärts gegangen bin, ich werde gehalten. Wow. Mitten im Untergang, ich werde gehalten. Was für eine Erfahrung. Jesus sucht danach das Gespräch mit ihm, als sie zurück sind im Boot und sagt, warum hast denn du gezweifelt? Wie groß ist denn dein Glaube? Das kann man jetzt so lesen, dass Jesus ihn kritisiert und sagt, du hättest doch mehr glauben müssen, mehr Glaubenskraft haben müssen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Jesus möchte das Thema Glaube und Zweifel zum Thema machen. Wir sehen das bei der Geschichte vom sogenannten zweifelnden Thomas. Ja, dem Jünger, der gesagt hat, naja, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist, erst wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. Wie reagiert Jesus? Sagt er, mit so einem Zweifler will ich nichts zu tun haben? Nein, er begegnet ihm und sagt, leg doch bitte deine Finger in meine Wunden. Er kriegt eine Antwort auf seine Frage und sein Bedürfnis. Oder Petrus, der Jesus dreimal verleugnet. Und worin besteht es hinterher? Was macht der Auferstandene? Er verurteilt ihn nicht, sondern er begegnet ihm dreimal und sagt, hast du mich lieb, Petrus? Liebst du mich? Und sendet ihn, weide meine Lämmer. Das Thema Glaube und Zweifel ist normal. Jeder zweifelt. Und wenn ich meinen Kinderglauben immer nur retten will, nein, der geht durch Zweifel hindurch. Und dann wird er erwachsen. Aber das ist ein Kampf, das ist ein Herausgefordertsein. Aber er wird erwachsen. Und darüber reden die beiden hier noch im Boot. Und dann, am Ende dieses Dialogs, geht ein Ruck durch das ganze Boot und alle Jünger miteinander sagen, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Du bist wahrlich der Sohn Gottes. Und was macht den Sohn Gottes aus nach dieser Geschichte? Dass er uns zutraut, dass wir alleine unterwegs sind und er uns im Gebet begleitet, dass wir nicht immer nur mit ihm zusammen sind. Dass er uns Gefahren aussetzt, denen wir plötzlich nicht mehr wissen, welche Stimme wir hören sollen. Dass er uns dann aber zuruft, hab keine Angst, und dass er das nicht nur ruft, sondern dass er dann, wenn es wirklich schlimm wird, uns auch hält. Und dann mit uns ins Gespräch geht und weitergeht und langfristig eine Berufung für unser Leben hat. Das macht den Sohn Gottes aus. Die Tiefe, die Begleitung, das Mitgehen. Wenn ich meine Geschwister in Afrika treffe, dann ist eine Sache sensationell. Die sind verzweifelt über die Weltgesundheitsbehörde und dass kein Impfstoff kommt. Aber die lieben Jesus. Und die vertrauen Jesus. In einer Weise und in einer Tiefe. Vielleicht kann man sagen, wir brauchen es ja auch nicht. Wir haben ja hier eine Vollkasko-Mentalität. Und geistlich sind wir dann noch evangelisch Allianz versichert und alles ist gut. Ach so, ja, nicht jede Gemeinde. Und dort, vielleicht weil Christus alles ist, was sie haben. Aber das wäre zu kurz. Wenn Glaube nur dann greift, wenn wir nichts anderes haben, das wäre zu kurz. Sondern ich glaube, dass der Glaube gerade dann greift, wenn wir mitten im Leben das Gefühl haben, dass die Wellen über uns zusammenschlagen. Gerade dann ist Glaube wichtig. Vertrauen in stürmischen Zeiten. Die Stimme Gottes in dieser Zeit ist ziemlich klar. Hab keine Angst. Amen. Ja, ich bete gerne. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns ganz persönlich kennst, unsere Lebenssituationen, in denen wir stecken, ob sie mutig sind und glaubensstark oder ob sie verzweifelt sind und wir nicht genau wissen, begegne du uns darin, ganz persönlich. Und danke, dass du der Herr dieser Welt bist und dass nichts auf dieser Welt geschehen kann, was nicht durch deine Hände muss. Und dass du am Ende der Zeiten das letzte Wort reden wirst, dass wir auch da dir vertrauen können. Danke, Herr, für diese Geschichte von Petrus, die so stark für ihn war und so stark auch für die Jünger, die Zeugen davon wurden, dass sie dich als Gott erkannt haben. Schenk uns das doch, Herr, dass wir in den Zeugnissen unserer Brüder und Schwestern weltweit, aber auch hier in der Nähe, immer wieder dich erkennen und dich loben. Danke für all die Mutigen auf dieser Welt. Danke für all diejenigen, die die Botschaft "Hab keine Angst" weitertragen. Danke für diejenigen, die aus der Ewigkeit der Hoffnung schöpfen und uns damit anstecken können. Und segne du uns heute und sende uns zu dem, wozu du uns berufen hast. Amen.